Los geht's, ich eine Warnung loslegen. Ich habe hier beim Schnitt gemerkt, dass ich irgendein Problem habe. Also mein Mischpult ist kaputt, ich brauche ein neues Mischpult, habe mich an den Computer gesetzt und habe gedacht, jetzt nehme ich direkt den Audacity auf. Muss ja gehen, habe ich ja auch schon oft probiert. Aber nachdem ich jetzt im Schnitt war, habe ich gemerkt, in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen hat bei der Aufnahme Audacity oder wer auch immer ein kleines Stück von ungefähr 10 Millisekunden oder sowas genommen und hat es dann um 3 Millisekunden in der Zukunft nochmal über die Aufnahme, die gerade lief, drüber gespielt. Also nicht mehr zu entwirren. Das hört sich manchmal an wie ein bisschen Hall oder ein Echo. Teilweise konnte ich es rausnehmen, wenn nichts drunter war, aber da noch eine andere Nussinformation drunter war, konnte ich es in vielen Fällen auch nicht herausnehmen. Es tut mir leid, ich werde sehen, ob ich das Problem lösen kann. Wenn ich ein neues Mischpult habe, ist es sowieso gelöst. Es war nur eine Warnung. Also es ist manchmal wirkt es ein bisschen gehackt. Leider nicht zu ändern. Okay, dann geht's jetzt mal los.
Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 646 von CC2TV Audiocast. Ich begrüße alle bei diesem, sehr merkwürdigen Wetter. Es war ja erstmal viele Tage kalt, richtig kalt, auch bei uns. Und ab heute kommt der Regen auf gefrorenem Boden. Und dann soll es ab morgen wärmer werden. Kommenden Sonntag teilweise bis zu 14 Grad. Bei uns hier im Westerwald ist es schon enorm. Dann geht es noch mal ein bisschen runter, aber das Wochenende darauf soll es noch wärmer werden. Also im Grunde genommen ganz gute Nachrichten. Wenn jetzt die Infektionszahlen weiter sinken, hätten wir noch bessere Nachrichten. Aber das ist ein ganz anderes Thema. So, ich habe mir verschiedene Sachen angesehen, die ich für sehr interessant halte und über die ich sprechen möchte, um sie Ihnen auch weiterzugeben. Forscher der TU Hamburg haben ein Radarsystem entwickelt. Toll, was? Ja, was daran toll ist, das kommt jetzt erst noch. Radar, das kennen wir ja alle. Im Krieg, dieses scheiß Militärkram da werden dann andere Flugzeuge, Schiffe oder sowas mit Radar geortet und eventuell Radar gesteuert, vernichtet. Wir kennen das auf den Autobahnen, in den Städten, da ist die Polizei mit Radar dabei, um unsere Geschwindigkeit zu bestimmen, um uns dann einen drüber zu hauen, weil wir wieder zu schnell gefahren sind. Und Radar gibt es auch in vielen anderen Fällen, zum Beispiel zum Öffnen von Türen. Mit Radar wird erkannt, ob sich jemand irgendeiner Tür nähert und dann wird sie eben geöffnet und im Normalfall ist sie zu. Nun, man kann sogar aus dem Erdorbit von Satelliten aus mittels Radar die Höhe von Wellen im Meer feststellen. Das ist ja schon so ein paar hundert Kilometer Entfernung und da guckt man nach, wie hoch ist die Welle, 10 Zentimeter höher oder weniger oder sowas. Aber was die in Hamburg gemacht haben, das ist noch viel toller und vor allen Dingen auch viel positiver. Ja, die stellen mittels eines ganz speziell entwickelten Radargerätes, nun soll man das nicht vorstellen als irgendein Kleiderschrank, sondern eine kleine Platine, ein bisschen kleiner noch als ein Raspberry Pi. Da ist auch wieder eine Platine als Sendeempfangsantenne drauf. Und da ist eine Auswertung mit KI, die ist natürlich dann ein bisschen extern. So, und die Sendeempfangszahl, das sendet also Radarwellen aus und empfängt die Reflexion. Wozu ist es gut? Man kann dann aus der Ferne, also aus ein paar Meter Entfernung, einen Menschen damit überwachen. Zum Beispiel, wie er atmet, ob er mit welcher Atemfrequenz, mit welcher Tiefe. Man kann das analysieren und feststellen, ob er irgendwelche Probleme hat, zum Atemaussetzer oder sonst was. Man kann den Herzschlag erkennen über diese Druckänderungen, die bei jedem Schlag durch den ganzen Körper, durch die Blutgefäße geleitet werden. Man kann ganz viele Sachen, zum Beispiel die Geschwindigkeit, mit der sich diese Druck vom Herz, das ist ja eine Druckwelle, mit der sich die fortbewegt, wie stark und so weiter fortbewegt. Und daraus kann man ganz verschiedene Schlüsse ziehen. Die Medizin hat also ganz große Erfahrungen mittlerweile und kann sagen, wenn sich die Welle so und so stark bewegt und sich die Blutgefäße in dem und dem Maße ausdehnen, dann können wir davon ausgehen, dass wir Arterienverkalkung haben, wie flexibel die Gefäße noch sind, ob das Herz noch die Leistung hat, die es eigentlich haben sollte und so weiter. So, und das in Verbindung zum Beispiel mit aus der Ferne per Infrarot gemessenen Körpertemperatur, das ermöglicht eine sehr komplexe Analyse des Zustandes der Person, die überwacht wird. So, jetzt muss dieses Ding aber nicht irgendwie auf die Brust genagelt werden, sondern das kann man durchaus durch die Kleidung, da muss ich keine mehr ausziehen, wie beim normalen EKG, das kann man unter eine Matratze packen, das kann man an eine Zimmerdecke montieren und mittlerweile ist man also durchaus in der Lage, auch die Messwerte von mehreren Patienten mit einem Gerät aufzunehmen, auseinander zu zuzeln und den einen den Patienten zuzuordnen und die somit überwachen. Was man damit auch machen kann, man hat die Erfahrung, dass Menschen, die zum Beispiel auch Palliativstationen, das wird in Erlangen gemacht, getestet zurzeit auch, dass sie so 4-5 Tage bevor sie sterben, schon deutliche Veränderungen im Herzschlag, im Herzrhythmus, in der Stärke, wie das Herz schlägt, in der Ausbreitung im Körper und so weiter, dass sich das ändert. Und das kann man schon mit Hilfe künstlicher Intelligenz analysieren und vorher erkennen. Diese Blutgefäße, die drücken natürlich die Haut ganz minimal nach oben. Jedes Mal, wenn das Herz schlägt, werden unsere Arme quasi dicker. Dicker? Die Forscher sagen, etwa in einer Größenordnung kleiner als die Dicke eines menschlichen Haares. So, wisst ihr, wie dick ein menschliches Haar ist? Ich habe mal nachgesehen. Also 0,02 mm bei feinem Haar und 0,08 mm bei richtig dicken, kräftigen Haar. Man muss sich das überlegen. Also irgendwo im Hundertstel Millimeter Bereich, das wird erkannt von einem Sensor und dann wird das ausgewertet, analysiert und man kann da verschiedene Krankheitsbilder mittlerweile daraus ableiten. Man könnte also zum Beispiel auch solche Sachen wie einen Herzinfarkt damit vorher erkennen. Allein durch die Veränderung der Pulswelle und dann automatisch einen Arzt anrufen oder einen Notarzt anrufen oder was auch immer. Es ist schon erstaunlich, was die Technik in den letzten Jahren für Möglichkeiten bietet, auch im medizinischen Bereich. Dieses Herzradar kann auch, und das ist einer der Ziele der Forscher, dazu herhalten, dass man diesen plötzlichen Kindstod, der wohl so zu 20% durch Krampfanfälle im Gehirn verursacht wird, dass man den vorhersagen kann. Ich habe zwar nicht gefunden, was man dann tun könnte, aber es wird sicherlich etwas geben. Also dieses medizinische Herzradar, mit dem man minimale Veränderungen am Körper erkennen und auswerten kann. Wohlgemerkt, man kann sich dabei ganz normal im Raum bewegen, im Bett drehen, springen, tanzen oder sonst etwas. Das hat keinen Einfluss auf die Analyse und auf das Erkennen von Veränderungen im menschlichen Körper. Und alles geschieht aus der Ferne, ja, in naher Ferne, ein paar Meter, quasi drahtlos. Es ist, wenn es denn dann soweit ist, eine richtige Sensation. Man stellt sich mir vor, die Covid-19-Patienten, da braucht niemand mehr die Geräte anzuschließen bei den Patienten, sondern man hängt so ein Ding an die Decke oder es ist schon da installiert und es wird nur an die Messgeräte angekoppelt, drahtlos natürlich, und man kann aus der Ferne überwachen und dann eingreifen, wenn sich der Patient auf einen kritischen Zustand hin bewegt. Das ist eine ganz, ganz irre Geschichte. Und die TUHH, das ist die Technische Universität der Hansestadt Hamburg, da kann man, wenn man sich dafür interessiert, weitere Informationen bekommen. Also so eine, ja, in manchen Science-Fiction-Filmen gibt es ja sowas, da hab mal irgendein kleines Gerätchen, richte das auf irgendeinen Menschen und kann dann sagen, der hat die und die und die Krankheit und mixt ihm dann ganz spezielle Medikamente zusammen, um genau dagegen vorzugehen. Wir kommen so langsam in die Richtung. Gut, man kann heute noch nicht in die Apotheke gehen und sagen, ich möchte so ein Ding kaufen. Das wird noch 2 Jahre dauern, bis es serienreif ist. Die Versuche und die Tests, die im Moment laufen, sind sehr, sehr vielversprechend. So, da sind wir gerade beim Thema Gesundheit. Kommen wir mal kurz auf die Pandemie zu sprechen. Was mich immer wieder wundert, eigentlich was mich aufregt, dass sonntags, montags keine vernünftigen Daten zur Verfügung stehen. Das heißt, wenn ich mir das versuche anzusehen, da heißt es, die Gesundheitsämter von da und dort und was weiß ich was, haben nicht gemeldet oder haben gemeldet und die Daten sind nicht angekommen. Muss man sich überlegen, Daten sind nicht angekommen. Und was weiß ich nicht alles. Ich möchte nicht die Mitarbeiter der Gesundheitsämter angreifen. Die haben mit Sicherheit genug zu tun in den letzten Monaten. Aber die gesamte Planung derjenigen, die dafür verantwortlich sind, hier müssen mehr Mitarbeiter hin. Es kann doch wohl nicht sein, dass man sonntags und montags, oder Montag ist ja eine Folge von Sonntag, oder Samstag, Sonntag sagt, nee, was soll das, wir haben Wochenende, jetzt übermitteln wir keine Daten, jetzt machen wir weniger Tests, es wird ja auch weniger geimpft. So als würde die Pandemie auch sagen, ich habe Wochenende, jetzt passiert nicht mehr viel. Man stellt sich nur vor, irgendwo fährt ein Ozeanriese übers Meer und es kommt Wochenende, Samstag, Sonntag und da sagt der Kapitän, was soll der Scheiß? Ich schalte das Radar ab, ist ja Wochenende. Mann, wenn man wirklich zeitnah reagieren will und von den Menschen wird verlangt, dass sie eine blöde Applikation auf ihr noch so blödes Kluglaut da drauf nageln, dann muss man doch auch von der anderen Seite her alles tun, mit aller Kraft, damit man kontinuierlich echte, sofortige Daten hat über das Geschehen draußen, damit man eingreifen kann. Nee, das ist mal einfach schleifen und schlabbern. Gut, war eigentlich gar nicht so gedacht, aber SORMAS, S-O-R-M-A-S, das ist eine Software, die schon vergangenes Jahr, Ende vergangenen Jahres bei allen Gesundheitsämtern installiert worden sein sollte. Das haben die nicht gemacht. Jetzt haben wir einen neuen Termin für Ende Februar. So wie es aussieht, wird es auch wieder nicht sein. Es gibt also einen richtigen Wahnsinn bei unterschiedlichen Schnittstellen. Es werden Daten übertragen, die können nicht gelesen werden, die müssen erst auf Umwegen irgendwo konvertiert werden. Dann können sie in das Gesamtsystem eingespielt werden. Ja, sag mal, geht's denn noch? Wir haben jetzt Mitte Februar, das sind nur 151 unsere 376 Ämter an dieses digitale System angeschlossen. Von den Menschen wird alles Mögliche verlangt. Aber hier passiert nichts. Warum? Nun, der Bund kann nicht sagen, du machst das jetzt. Das geht nicht. Wir haben ja hier eine Hoheit der Länder und die lässt sich hier nicht so einfach durchbrechen. Berlin und Bremen, die sind voll dabei, die machen das. Aber wenn wir uns die anderen Länder ansehen, die Gesundheitsämter, die eigentlich an SORMAS angeschlossen sind. In Baden-Württemberg läuft dieses SORMAS bei 15 Ämtern von 38. In Bayern bei 48 von 76. In Brandenburg bei 8 von 18. Und in Hessen bei 8 von 24. In Mecklenburg-Vorpommern bei 5 von 8. Und in Niedersachsen bei 15 von 43. Nordrhein-Westfalen, unser großes Bundesland, bei 16 von 54. Rheinland-Pfalz bei einem von 24. Also muss man sich doch schämen, oder? In Sachsen-Anhalt bei 6 von 14, in Schleswig-Holstein bei 2 von 21, genauso schlimm. Und in Thüringen bei 13 von 22. Ja, sag mal, wie soll man denn einen vernünftigen Datenbestand haben, auf deren Basis man dann aufbauen kann und sagen kann, jetzt müssen wir hier Maßnahmen verschärfen, hier können wir lockern, hier können wir dies tun, hier können wir das tun, hier müssen wir nachverfolgen, hier müssen wir nicht nachverfolgen. Gut, da wird freitags einer getestet, Samstag, Sonntag schlafen die Ämter oder die Computer in den Ämtern, montags kommen dann ein paar Daten an, Dienstag kommen die endgültigen Daten an und dann muss man versuchen, den vom Freitag nach zu finden und rauszukriegen, mit wem hat denn der da zusammen gekuschelt, wem müssen wir den jetzt nachverfolgen, eventuell testen und in Quarantäne stecken. Es ist eine solche Scheiße im wahrsten Sinne des Wortes. Hier muss von Seiten des Staates, und damit meine ich nicht in der Hauptsache des Bundes, sondern der Bundesländer, denn in deren Hoheit liegt das ja, und die Ministerpräsidentenkonferenz, die zeigt es ja auch immer wieder, die ziehen nicht an einem Strang. Keiner macht, was er soll, jeder macht, was er will, aber alle machen mit. Da sind sie sich zumindest einig. Also ich finde es erschreckend und ich finde es peinlich und ich finde es verantwortungslos, dass man hier nicht endlich mal dafür sorgt, dass alles so läuft, wie es laufen könnte. Denn es gibt ja überhaupt keinen Grund, dass es nicht so läuft. So, und wenn wir uns so Sachen ansehen wie Friseure zum Beispiel, da gibt es eine ganz interessante Untersuchung von der Technischen Universität Bremen. Und diese Untersuchung, die zeigt uns, wie das Infektionsrisiko rein rechnerisch, ob die Werte jetzt stimmen, ist gar nicht mal so wichtig, aber das Verhältnis zueinander, das ist vielleicht wichtig, wie denn die Infektionsgefahren in unterschiedlichen Bereichen sind. Also Theater- und Friseurbesuche sind relativ ungefährlich. Wenn man Theater und Friseur mit 50% Auslastung hat, dass man also gar nicht voll alles vollgestopft hat, dann passiert relativ wenig. Dann haben wir einen R-Wert von unter 1. In anderen Bereichen sieht es ganz, ganz anders aus. Beim Friseur natürlich mit Maske, ja. Also mit Bart oder sowas geht nicht. Mit Maske, also 0,6 beim Friseur, um es genau zu sagen. In einem Fitnessstudio haben wir aber schon nach anderthalb Stunden Aufenthalt und auch hier nur 50%iger Belegung ohne Maske, denn wer macht denn da Fitness mit Maske, schon einen R-Wert von 3,4. Also, es ist ein Riesenunterschied von 0,6, zwei Stunden beim Friseur. Frauen brauchen so lange, habe ich mir sagen lassen, haben wir einen R-Wert von 0,6 und im Fitnessstudio bei anderthalb Stunden, also kürzerer Zeit, von 3,4. Dann haben wir auch in Restaurants bei anderthalb Stunden Aufenthalt, kann man ganz gut mit hinkommen mit dem Essen, so einen Wert von 2,3, wenn auch hier die Sitzplätze nur zu 50% belegt sind. Bei zwei Stunden Aufenthalt im Restaurant und 30%ige Belegung, da ist der R-Wert schon bei 1. Gut, also bitte nochmal, keine absoluten Zahlen oder sowas. Hier kommt es darauf an, wie wird gelüftet, haben die irgendwelche Belüftung oder was weiß ich nicht alles. Sondern es ist nur alles über einen Kamm geschoren und dann mal geguckt, wie sich unter solchen selbstkonstruierten Bedingungen das alles verhält. Also, in Büros und in Schule ist zum Beispiel das Ansteckungsrisiko sehr hoch. Schule ist sicherlich wichtig, aber man muss immer wissen, bin ich ein gesundes Kind oder ein kluges Kind. Und in Büros genau das Gleiche. Da sitzt man nämlich auch sehr lange. Wenn man da 8 Stunden arbeitet, das führt dazu, dass man ein sehr hohes Infektionsrisiko hat. Nur um es mal zu sagen, also hier gibt es Untersuchungen und diese Untersuchungen sollten sicherlich von der Politik berücksichtigt werden, aber wenn die Ministerpräsidentenkonferenz dann wieder in alle Richtungen auseinander stieben, wenn sie etwas beschlossen haben und jeder macht dann, was er will, dann werden wir noch lange, lange an dieser Pandemie zu knappern haben. In anderen Ländern ist es anders, aber bei uns ist eben das Problem, der Staat hat in den letzten Jahrzehnten das Vertrauen seiner Bürger in vielen Bereichen verspielt. Deswegen möchte hier auch keiner in irgendeiner Art dem Staat eine temporäre Überwachung zugestehen, dass man also über Aufenthaltsort oder sowas überwacht wird. Südkorea ist in dieser Richtung ganz, ganz anders. Dort hat man bei, ich glaube, 42 Millionen Einwohnern, Deutschland gehen wir von 83 Millionen aus, sind nur 1.500 Menschen verstorben. Bei uns 60.000. Nur um mal hier so den Unterschied. Aber in Südkorea werden auch alle, die in Quarantäne kommen, überwacht. Mobilfunk. Und wer sich dann nicht daran hält, der wird massiv bestraft. Erfolg ist bei Südkorea nicht, dass es so wenige Todesopfer haben, sondern dass auch das Bruttoinlandsprodukt in Südkorea im vergangenen Jahr nur um 1% gefallen ist. Bei uns sind es 5%. Also wenn man das so gegenüberstellt, natürlich, ich möchte nicht überwacht werden, ist ja ganz klar. Aber wenn man es wirklich ernsthaft für alle gleich macht und wenn der Staat nicht am Wochenende sagt, gut, dann schlafen wir eben mal ein paar Tage, ob es neue Infektionen kommen oder ob wieder 500 sterben, was soll's, es ist ja Wochenende, dann würde sowas vielleicht auch bei uns zur Akzeptanz führen. Wenn wir sagen, einen Monat lang wird jede Bewegung überwacht, gut, würde aber auch wieder voraussetzen, dass jeder ein Dattelfon hat. Das hat auch nicht jeder. Und selbst wenn jeder in Deutschland ein solches Ding hätte, könnte ich nicht überwacht werden, weil ich bei mir im Haus überhaupt keinen Mobilfunkempfang habe, weil Deutschland auch hier alles verschlafen hat. Hier wurden Frequenzen versteigert für unsinniges Geld, die dann die Firmen daran gehindert haben, eine Infrastruktur aufzubauen, dass man diese Zeitung überall Internet kriegen kann. Es kommen so viele Sachen zusammen. Das Einzige, was wir im Moment machen können, uns in unser Schicksal ergeben, nochmal diesen scheiß sogenannten Lockdown hinzunehmen, in der Hoffnung, dass die Inzidenz wirklich drastisch runtergeht. Jetzt haben wir schon wieder gehört, die ersten fangen jetzt an, von denen, die sich nicht an Absprachen und Disziplin halten, ich meine den Ministerpräsidenten, dass wir jetzt wegen ihrer Disziplinlosigkeit, dass das Volk dann Ostern keinen Urlaub machen darf. Ja, es ist eine sehr durcheinander gewürfelte und sehr schwierige Situation, in der wir stecken. Aber wir haben eben keine klare Linie in der Politik und wir haben als Volk nicht mehr das volle Vertrauen in unseren Staat. Nochmal zurück zum Thema. Wir kennen das alle. Wir haben ganz viele Geräte, Mobiltelefone, Uhren oder sonst was. Die haben ein Glasgehäuse. Gorilla-Glas war früher ein Schlagwort und so weiter. Aber das Problem ist, dass diese Gehäuse sind nicht so hart, dass man sie nicht in irgendeiner Art beschädigen könnte. Haut gegen die Hauswand geschlagen, irgendwo entlang gerutscht und so und alles ist verkratzt. Ja, jetzt hat aber tatsächlich auch an der TU Hamburg der Assistant Professor Diletta Guintini, Entschuldigung, Herr Professor, aber der Name ist nicht bei mir im alltäglichen Sprachgebrauch, der hat mit seinem Team etwas gefunden, und zwar hat man ein Material entwickelt, welches quasi die Härte eines Diamanten hat, das härteste, was wir kennen, aber die Verformbarkeit von Metall besitzt. Also, um es mal platt zu sagen, man könnte es so beschreiben, dass es Glas ist mit der Härte eines Diamanten und biegsam wie eine Eisenbahnschiene. Wie dünnes Mann, wie Alu oder sonst was. Und das ist eine ganz, ganz irre Geschichte. Man muss sich das nur mal vorstellen. Man könnte riesige Scheiben an Autos machen, die im Grunde genommen sicherer sind als Metall. Und die aber ganz einfach geformt und angepasst werden können. Man könnte unglaublich viele Dinge damit machen und herstellen. So, es ist im Grunde genommen, man läuft das alles seit den letzten Jahren immer wieder auf Nanoteilchen heraus, auf Nanostrukturen. Und es werden also hier Nanoteilchen in einem dreidimensionalen periodischen Gitter angeordnet und mit Hilfe von ultradünnen Schichten aus Fettsäuren aneinander geheftet. Die Nanoteilchen, die sind aus sehr harten Eisenoxid, also sowas ähnliches wie Rost, und die Verbindungsschicht ist aus flüssiger Ölsäure. So, und dieser Superkristall ist sehr hart und man kann ihn eben nach wie vor wie Metall formen. So, umweltverträglich ist er dazu auch noch. Also, eine neue Entwicklung, die unglaublich viel Potenzial zu haben scheint. Und wenn so etwas tatsächlich in die Fertigung gehen kann in einigen Jahren, dann sollte das also Möglichkeiten aufzeigen, die bisher nicht denkbar sind. Genauso hat man Generatoren entwickelt, die aus Wärme Strom erzeugen. Gut, ist überhaupt keine große Höhe, muss man mal sagen. Aber das ist jetzt etwas ganz Neues. Das ist kein LCT-Element. Und kein Seebeck-Effekt in dem Sinne, wie wir das bisher wieder kennen, sondern das sind andere, es sind thermoelektrische Generatoren, die aus der Wärme des menschlichen Körpers elektrischen Strom erzeugen. Und diese Generatoren sind flexibel, flächig, flexibel. übrigens auch selbst heilen, wenn man die irgendwie zu der dehnt, weil sie sehr flexibel sind und sie zerreißen. Man schiebt sie wieder aneinander, der Kunststoff verbindet sich wieder miteinander und in einer Viertelstunde und hat ja seine Struktur wiederhergestellt. So, und es ist auch noch komplett recycelbar. In einem etwa armbandgroßen dieser Generatoren kann man die Elektrizität erzeugen, die ausreicht, um Armbanduhren oder Fitness-Tracker und den ganzen Kram, Uhr ist ja eine Nebenfunktion geworden, wie das Telefonieren beim Klucklaut, mit Strom zu versorgen. Und das heißt also, ich brauchte nie mehr für meinen Fitness-Tracker, den ich ja gar nicht habe, oder meine Armbanduhr, die ich auch nicht habe, irgendeine Batterie zu wechseln oder ein Akku aufzuladen oder sonst was, sondern das Ding nimmt sich von aus der Körperwärme heraus die Energie, die es braucht. So, und man kann in unterschiedlichen Größen und damit auch in unterschiedlichen Leistungsstufen herstellen. Man kann die zum Beispiel auch an den Beinen tragen, um den Bauch zu wickeln, an den Finger, wie so ein Ring oder sowas, tragen. Also es wird ganz viele Möglichkeiten geben, dass wir unsere heutigen batteriebetriebenen Geräte einfach nur noch mit unserer Körperwärme betreiben. So, dieses System, ich habe schon gesagt, das sind diese thermoelektrischen Chips, die sind ja richtig flexibel in der Substanz und da werden auf ein Polyimid-Kunststoff Metalle, das sind dann die Leitungsstrukturen, aufgedampft. Die Chips werden dann hintereinander in einen biegsamen, dehnbaren Kunststoff eingebracht und sind dann quasi in Reihe geschaltet und dieser Kunststoff ist gleichzeitig auch noch der elektrische Kontakt aus einer flüssigen Metalllegierung, also aus Gallium und Indium, wird dann der Strom abgeleitet und den kann man dann für seine Geräte nehmen. Also Armbanduhr wäre das dann zum Beispiel das Armband und direkt aus dem Armband käme der Strom in die Uhr oder Tracker oder was auch immer. Muss ja jeder wissen, wie er sich verfolgen lässt. Also auch hier wieder etwas ganz Irres. Problem ist nur Sonnenlicht. Die mögen kein Sonnenlicht, weil sie sich dadurch zu stark aufheizen. Und deswegen muss man hier ein Glaspolymer als Schutz darüber bringen, damit man die Wellenlängen, die gefährlich sind, also 8 bis 13 Mikrometer, glaube ich, da ab und nicht auf das den eigentlichen Generator drauf lässt. Man schätzt, dass so in 5 Jahren die ersten Geräte auf den Markt kommen können. Die Experimente sind wohl sehr erfolgreich, aber man muss natürlich noch die Umsetzbarkeit in ein Consumer-Produkt jetzt erforschen und versuchen hinzubekommen. Lauenburg. Wer kennt es nicht? Das Herzogtum Lauenburg. Gut, die Nordlichter werden natürlich wissen, wer oder wo oder was Lauenburg ist. Da gibt es jetzt zurzeit einige Tests. Wir haben schon mal darüber gesprochen, dass dort seit einiger Zeit das Tabula Shuttle fährt, also ein selbstfahrendes Elektro-Shuttle, welches durch die Stadt fährt und ja im Grunde genommen vollständig selbstständig navigiert. Jetzt kommt jetzt etwas Neues noch dazu und zwar einen Transportroboter. Das sieht aus wie, was weiß ich was, so früher gab es so Kisten, nicht Kinderwagen, sondern Kisten mit großen Rädern, mit der Deichsel dran, da haben die Eltern ihre Kinder dann irgendwo hingezogen, 3 oder 4 an so einer Kiste. So ungefähr sieht das auch aus, so ein vierrädriges Shuttle. Mein Shuttle heißt ja schon das Große, das Kleine heißt Laura. Das Große ist das Sabulan, das Kleine diese Teil da, das nennt sich Laura. So, und Laura kann vollkommen selbstständig navigieren. Der Laura soll dort als Briefträger fungieren. Und Laura fährt also dann selbstständig und hat auch nicht irgendwie jemanden, der es steuert oder so. Es läuft natürlich im Moment in einem Versuchsstadium immer noch jemand mit so einer umgebauten Spielekonsole da, um notfalls eingreifen zu können, dass das Teil Mist baut. Muss ja wohl sein, bis man genügend Erfahrung hat. Aber die Behördenpost liefert dieses Ding dann vollkommen selbstständig. Das heißt, er fährt da zu der Poststelle, holt sich da bis zu 4 Kilogramm Post und fährt dann weiter zum Rathaus, zu den einzelnen Behörden in der Innenstadt und so weiter. Die Route wird vorher einfach nur als Zielorte eingegeben, damit er weiß, wo er dann von seinem Posteinlagerungszentrum aus hin muss. Dazu kommt, wenn Laura jetzt eine größere Entfernung überwinden muss, vom einen Ecke des Herzogtums zur anderen, dann stellt er sich ganz fein an, da wo Tabula, dieses Shuttle, kommt. Wenn das Shuttle kommt, fährt er selbstständig in diesen Elektro-Shuttle hinein, hat dort auch einen Stammplatz, wird er wahrscheinlich bezahlt haben dafür, fährt dann so weit mit, bis er dann bequem wieder seine nächste Lieferstation anfahren kann. Dort an der Haltestelle, oder ich glaube, der kann sogar signalisieren, wo er hin will, der kommt wieder aus Tabula raus und Laura macht dann den Job und weiter. Also es ist erstaunlich, und wenn man sich das so bei Videos ansieht, die da schon verfügbar sind, dann muss man sagen, schön. Einfach nur schön, dass man solche Projekte entwickeln kann. Dass vielleicht irgendwann wirklich mal diese 5 oder 6 am häufigsten durch die Straßen fahrenden Transportdienste abgelöst werden, dass da nur noch Maschinen dahin kommen. Dass so beschissene Arbeitsbedingungen, wie es bei einigen dieser Transportdienste üblich ist, nicht mehr von Menschen gemacht werden müssen, sondern Maschinen. Denen ist ja wurscht, wann und wo und wie und was. Also, schauen Sie mal, die Forscher der TU Hamburg haben Laura im Herzogtum Lauenburg als Projekt laufen. Es sind auch andere Unternehmen daran beteiligt, andere Firmen. Auch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ist dabei und fördert dieses Projekt. Eine tolle Geschichte, die kann einfach nur begeistern. Gut, wenn Sie begeistert waren, kann ich doch aufhören. Also möchte ich mich bedanken jetzt hier bei den Spendern. Ich bin schon erstaunt. Ich hatte gesagt, wie miserabel die Werbeeinnahmen im Moment sind, wie weit es runtergegangen ist, dass es nur noch ein Bruchteil von dem ist, was wir vergangenes Jahr um diese Zeit hatten. Und weit weniger als ein Drittel, also irgendwo an fast an der Grenze zu unerheblich. Und da sind einige doch tatsächlich auf die Idee gekommen zu spenden. Vielen, vielen herzlichen Dank. Es sind auch 2 Spenden dabei, die so über die 2-stellige Grenze hinaus sind. Ich mache einen ganz großen Diener. Es ist ganz, ganz toll. Und es reicht im Moment, dass wir wirklich weitermachen können. Wirklich sehr wirklich weitermachen können. Und ein Gruß geht auch nach Mexiko. Auch von da kam eine Spende. Ich glaube nicht das erste Mal, wenn ich mich recht entsinne. Man muss sich das überlegen. Ganz, ganz toll, wunderschön. Ich habe übrigens angeguckt, lieber Spender in Mexiko, deine Adresse da. Das sieht ja toll aus. Bei Google hat man da schönen Sonnenschein, die Straße, das Gittertor mit deinem Auto dahinter, nur dass du weißt, dass ich auch wirklich geguckt habe. Ganz herzlichen Dank auch dafür. So, jetzt könnte man ja nochmal sagen, schaut mal in den Shop. Vielleicht ist bei dem einen oder anderen das Teehemd kaputt gegangen oder die Mütze. Da gibt es Nachschub und ansonsten sage ich, warte mal, was nächste Woche Freitag, nicht diese, nächste Woche Freitag passiert. Da gibt's ein neues Video und im Montag darauf wieder ein neues Audio. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Bleibt alle gesund. Geht nicht aufs Eis, wie manche Esel das jetzt am Wochenende gemacht hat. Geht nicht in Menschenmengen. Geht maskiert. Wir haben ja Karneval. Und seht zu, dass ihr noch viele Jahre zuhören könnt. Bis dann. Alles Gute und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.